Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Termosolak-Jurde.
Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und wir freuen uns riesig auf diese Folge. Die heutigen Hashtags lauten Hashtag Planke, Hashtag Currywurst und Hashtag Hochhaus.
Genau. Denn heute werden wir die Gewinner des Espresso-Gewinnspiels bekannt geben. Wir werden sagen, wer die Tassen gewonnen hat. Und wir werden auch gleich die jeweiligen Filmszenen analysieren. Drei sind es. Und wir freuen uns, wir geben die Gewinner immer sukzessive mit Besprechung der jeweiligen Szene bekannt. Wir werden die Gewinner und Gewinnerinnen kontaktieren, dass wir die Adressen von euch bekommen, damit wir die Tasse zuschicken können.
Dass wir eure Adressen
ja.
Und dann vorbeischauen.
Und dann schauen wir vorbei und und Achtung natürlich, Spoiler-Alarm heute. Wir besprechen Filmszenen und den ein oder anderen Film davon haben vielleicht noch nicht alle gesehen. Einen, glaube ich, haben alle gesehen. Also wirklich. Und die anderen beiden vielleicht.
Also einen hatte ich noch nicht mal gesehen.
Serie und einen, ja, genau.
Und wir hatten uns vorher sogar noch die ganzen anderen Szenen angeguckt.
Also es
fiel uns auch wirklich nicht einfach, nur weil wir jetzt sozusagen diese drei Gewinner und Gewinner haben, heißt das nicht, dass die anderen Szenen nicht minder cool waren. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also vielen Dank nochmal von unserer Seite aus für die Einsendungen.
Ja, vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, das auszuwählen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass doch so viel Input kam und so viele Vorschläge. Und es wird sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel in irgendeiner Form gewesen sein. Also wer jetzt ohne Tasse nach Hause geht, der oder zu Hause bleibt, der hat irgendwann oder die hat irgendwann die Möglichkeit, wieder was zu gewinnen.
Und ich finde es wirklich cool, dass wir jetzt mit dem ersten Fall beginnen, der eigentlich ein strafrechtlicher Klassiker ist oder zumindest an einen Strafrechtsklassiker im AT1 erinnert, an das Brett des Kaneades.
Ganz genau. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an Björn Schmidt. Björn Schmidt ist unser erster Gewinner. Björn Schmidt hat vorgeschlagen, eine Szene aus dem Film Titanic aus, ich glaube, 1998 zu analysieren. Und zwar, wo sie, also die beiden Protagonisten sind schon im Wasser, sind schon Jack und
Rose.
Und Rose. Und Jack und Rose sind im eiskalten Wasser.
Kaltes, klares
übrigens
Wasser.
War es tatsächlich so kalt, dass Kate Winslet tatsächlich unterkühlt war teilweise. Also das war tatsächlich so.
Und Kate Winslet sollte ursprünglich gespielt werden von Madonna.
Von Madonna. Gelesen. Das muss man sich mal vorstellen.
Papa, don't preach.
Und Jack sollte gespielt werden, zumindest war unter anderem im Gespräch Tom Cruise, aber auch Matthew McConaughey.
Oh, ich liebe
Habe ich ihn richtig ausgesprochen?
Ja, ich liebe Matthew McConaughey.
Ich auch. Dallas Buyers Club, Wahnsinn,
ja,
oder?
Ja, richtig coole Filme.
So, jedenfalls sind sie beide schon im kalten Wasser. Es gibt ein Brett, eine Holzplanke, Hashtag Planke.
War das keine Tür?
Es kann auch eine Tür gewesen sein.
Also die sozusagen so halb eingebrochen ist.
Ja, ich glaube. Sie wollen sich natürlich beide daran festkrallen, dass sie da irgendwie schwimmen, bis Rettung naht. Aber sie realisieren dann relativ schnell, dass diese Tür wohl nur eine Person tragen kann. Und dann
ich habe schon damals gedacht, schub sie einfach runter, du machst dich nicht strafbar. Was tust du? Ich meine, du hast sie auf dem Schiff kennengelernt, okay, es war super romantisch, aber ja gut, vielleicht bin ich da einfach.
Ja, vielleicht hat er sich gedacht, dieser Kurschatten ist jetzt doch die Liebe meines Lebens und ich. Also war es ja dann offensichtlich, weil für ihn war es ja dann. War es ja dann vorbei. Denn sie haben realisiert, also diese Tür trägt nur einen von beiden. Und dann hat Jack ganz selbstlos gesagt, gut, dann bitte überleb du. Ich bleibe zurück.
Ja, und jetzt die Frage, ob das irgendwie strafrechtlich relevant sein kann.
Weil sie das ja geduldet hat. Oder vielleicht hat sie ihn auch ein bisschen dazu verleitet.
Und könnte man auch so, jedenfalls könnte man den Fall auch so konstruieren. Ja. Also man könnte es ja richtig derbe machen, nämlich in meiner Version, dass er sie einfach wegschubst. Dann hätten wir den klassischen Brett des Kaniades.
Ja.
Aber wir haben jetzt wirklich die Situation, dass sie das vielleicht irgendwie veranlasst haben können, dass die Liebe ja auch vielleicht dazu geführt haben könnte, bei ihm den Suizidtatentschluss, oder was heißt Suizid, ist jetzt das falsche Wort, also ja einfach aufzugeben, hervorgerufen haben könnte. Und dann würde sich allenfalls die Frage stellen, ob sie sich vielleicht ja wegen Totschlags durch Unterlassen oder wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht haben könnte.
Aber für Totschlag durch Unterlassen bräuchten wir natürlich nach § 13 eine Garantenstellung, daraus entspringend die Garantenpflicht dann tätig zu werden und zu sagen, hey, nein, tu es nicht. Ja, aber wie konstruieren wir da?
Beziehungsweise tue etwas.
Tue etwas, genau. Ja, aber wie kommen wir, nein, dass sie ihn daran hindern muss.
Ach so,
dass
sie, tu es nicht.
Okay, ja. Sorry. Wie kommen wir dazu, da diese Garantenstellung anzunehmen? Denn die, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Garantenstellung nicht nur einfach sagt, wenn du etwas unterlässt, wirst du schwerer bestraft, sondern der Gedanke dahinter ist ja, du stehst in einem solchen Verhältnis zu dieser Person, wenn du Beschützergarant bist, das steht hier in Frage.
Oder Überwachergarant.
Ja, aber gerade bei, genau, aber gerade bei dem Beschützergaranten stehst du ja gerade in der Pflicht, einen zum Nachteil dieser Person eine eintretende Rechtsgutverletzung zu verhindern. Du musst einstehen dafür, dass dieser Person nichts passiert. Stehen die jetzt in so einem Verhältnis? Also ich habe eben schon mal gesagt, so der Kurschatten mehr oder weniger, der Urlaubsflirt, muss man dafür einstehen? Ich würde eher sagen, nein.
Ja, also woran man hier denken könnte, wäre natürlich trotzdem so dieses Signalwort, das ist das Erste, was wir so als Fallgruppe im Kontext der Beschützergaranten ja kennenlernen, ist die enge natürliche Verbundenheit. Ja. Wenn man jetzt sagt, die hatten da irgendwie auch schon kurz davor noch ein Techtelmechtel in diesem Oldtimer.
Ja.
Und ja, die haben sich innig geliebt und so weiter, aber letztlich kannten sie sich erst, wie lange waren die vorher auf dem Schiff? 3-4 Tage?
Ja, ungefähr.
Hätten wir wohl Schwierigkeiten, wenn wir das sozusagen die normalen Maßstäbe jetzt ansetzen würden, hier schon eine enge natürliche Verbundenheit, auch wenn es letztlich die gefühlte Liebe des Lebens ist, weil wir bräuchten ja schon einen gesetzlichen Anknüpfungspunkt. So macht man das ja bei der engen natürlichen Verbundenheit, etwa im familiären Bereich, dass man irgendwie immer diese familienrechtlichen Vorschriften auch mitzitiert, das hat schon seinen Grund. Also um nur mal ganz kurz vielleicht das, was du gerade auch gesagt hast, aufzugreifen. Das kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja nicht einfach so, dass wir sagen, das ist jetzt eine Unterlassungsstrafbarkeit, wir kehren ja den gesamten Normbefehl um und bestrafen jemanden genauso, wie wenn er eben aktiv gehandelt hätte, wenn er sie aktiv
hätte getötet, beziehungsweise sie ihn weggeschubst.
Genau.
Und mal ganz ehrlich, es ist eigentlich absurd, da jetzt auch diese enge Nähe schon zu konstruieren, wenn die jetzt 10 Jahre zusammen wären, vielleicht was anderes, verlobt, verheiratet natürlich dann ohnehin, aber in dem Fall übertragen wir das mal auf die heutige Zeit, die haben sich irgendwo auf Mallorca kennengelernt und wenn sie dann am Flughafen in Palma stehen und sie TUIfly nach Hannover nimmt und er Condor nach München, dann sagen sie zwar noch am Gate, ja, ich rufe dich an, aber das wird doch nicht passieren, oder?
So wäre dann wahrscheinlich im Titanic 2 gelaufen, wenn die den Film irgendwie gedreht hätten. Aber gut, sagen wir mal, mit der engen natürlichen Verbundenheit wird es schwer. Wir könnten immer noch an die Gefahrengemeinschaft denken.
Aber sie haben sich ja nicht entschieden zusammen, wir gehen jetzt auf ein Schiff, das untergeht. Also diese Gefahrgemeinschaft sind ja die tatsächlichen Seilschaften, ja, wo man zusammen klettern geht und wirklich sagt,
gab's
ja auch diesen Film, genau, also wo man tatsächlich sagt, hey, wir sind jetzt wirklich verantwortlich, ich nehme Verantwortung, übernehme Verantwortung für dich, halte das Seil, muss auf dich aufpassen, das ist ja dann doch was anderes und ich denke nicht,
dass es damals so ein Riesenschiff schon, die Zeit war allgemein gefährlicher, war nicht jede Gemeinschaft eine Gefahrengemeinschaft.
Ja, aber hat man nicht gesagt, es war unsinkbar?
Ja, stimmt, das hat man ja gesagt. Übrigens immer hier auch wichtig in der Klausurbearbeitung, wenn man das so auf den Punkt bringen will, in Abgrenzung eben der Gefahrengemeinschaft, die sogenannte Schicksalsgemeinschaft. Das wäre nämlich genau das, wovon wir jetzt gerade sprechen.
Wenn wir jetzt mal annehmen, gehen wir mal einen Schritt weiter und wir sagen einfach mal, ja, da ist eine Garantenstellung und
ich mein,
die haben eine Pflicht zu handeln.
Ganz kurz vielleicht noch dazu,
ja.
Wenn es irgendwie so ein pflichtwidriges Vorverhalten gäbe, dann könnten wir vielleicht noch über so eine Art Ingerenz nachdenken. Aber wenn das jetzt nicht festgestellt ist und auch im Film war es jetzt nicht so, dass sie explizit irgendwie darauf hingewirkt hätte, komm, jetzt spring du ab, beziehungsweise lass los oder so. Wenn das nicht festgestellt ist, dann werden wir auch Schwierigkeiten haben, sowas zu
konstruieren. Ich würde sagen, unterm Strich müssen wir sagen, wir haben so eine rechtlich verfestigte Pflicht, die wir da benötigen, nicht. Mhm. Aber spinnen wir den Fall mal weiter, weil wir würden die Strafbarkeit wohl noch an einer anderen Stelle zu Fall bringen, selbst wenn wir jetzt davon ausgingen, es bestünde eine Pflicht zum Handeln, und zwar auf Ebene der Schuld. Das sind dann die klassischen Carneades-Fälle.
Ich meine, auch vielleicht da nochmal, um einzugreifen, wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze ja trotzdem auch freiwillig passiert. Also wenn wir jetzt erstmal gesagt haben, der gibt da irgendwie freiwillig eben auf, ob wir da überhaupt eben noch jenseits der Frage, ob eine Garantenstellung besteht, einen Zurechnungszusammenhang herstellen können, erscheint doch zumindest fraglich. Man könnte auch über die Zumutbarkeit nachdenken. Also wenn sie sich da selber irgendwie nochmal in Gefahr begeben müsste, in Lebensgefahr, könnten wir über die Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens, vielleicht auch über die physische Rettungsmöglichkeit überhaupt nachdenken. Aber das kann man alles weiterspinnen oder auch den Fall dann dementsprechend auch umgestalten. Deswegen absolut zutreffend, dass wir dann nochmal auf die Entschuldigungsebene gehen.
Vorher aber auch diese Wittig-Konstellation.
Ja.
Vielleicht kriegt man darüber auch so ein bisschen eigentlich diese Pflicht, nämlich dass man diese, das ist so ein bisschen ähnlich, die Suizidfälle, Suizid und damit auch die Teilnahme daran erstmal straflos. Mhm. Wenn aber die Person diesen Punkt überschreitet, an dem sie selbst nicht mehr handlungsfähig ist, dann wird ja teilweise angenommen, dass Anwesende ab dem Moment ja zum Handeln verpflichtet sind, dann ist das nicht mehr frei verantwortlich, dann müssen sie dazwischen gehen.
Also wo er bewusstlos wurde. Das war ja im Film auch so, sie hat es ja auch gemerkt. Also sie hat dann irgendwann immer wieder mal nachgefragt, sind dann beide irgendwann eingeschlafen, bewusstlos geworden, sie ist dann wieder aufgewacht. Das war ja dann, wo sie dann diesen Holz fließt. Ne? Und dann immer wieder so nachfragt und schüttelt und so weiter. Und er konnte aber nichts mehr machen, beziehungsweise er war dann schon, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt eben tot. Und selbst wenn er noch nur bewusstlos wäre, dann könnten wir vielleicht drüber nachdenken, naja, jetzt geht die Tatherrschaft wieder auf sie über. Ja. Aber wie gesagt, es bräuchte ja nach wie vor eine Garantenstellung. Ja,
und die haben wir nicht. Aber wenn wir sie weiterdenken, kämen wir noch zur Schuld. Das sind diese klassischen Fälle, wo dann wirklich der eine den anderen runterschubst, um sich zu retten.
Und wenn das sogar schon geht, dann muss man natürlich erst recht sagen, hätten wir kein Problem mit einem entschuldigenden Notstand, weil es ja auch um ihr eigenes Leben geht. Interessant wäre der Fall zu beurteilen, auch das hat Herr Schmidt, glaube ich, noch angebracht.
Richtig.
Dass laut Mythbusters oder so oder in irgendeiner Sendung wurde das irgendwie dann aufgegriffen, diese Szene. Und es kam dann irgendwie, oder die kam dann zu dem Ergebnis, dass die Tür oder die Planke hätte beide auch tragen können. Wie würde sich das eben auswirken? Naja, wenn Sie es nicht wissen, wissen Sie es nicht, dann hätten wir jedenfalls mit dem Vorsatz ein Problem. Und darüber hinaus würden wir wohl im Hinblick auf die Entschuldigungssituation auch ein Irrtum über das Bestehen eines Entschuldigungsgrundes nach 35 Absatz 2, es wäre ein tatsächlicher Irrtum, vorliegen. Und dann könnten wir auch wiederum eine Entschuldigung im Ergebnis bejahen. Interessant wäre es, wenn sie es wüsste und ihn dann trotzdem irgendwie testen will und sagt, ja, du kannst ertrinken, beziehungsweise mal sehen, ob er für mich ertrinkt. Dann hätten wir wahrscheinlich wieder die Tatherrschaft bei ihr und dann könnten wir es womöglich eher begründen.
Interessant wäre natürlich auch, wenn aus irgendeinem Rechtsverhältnis da eine Garantenstellung entsteht, dann entsteht sie ja für den oder die andere auch und dann haben wir immer ein Hin und Her zwischen retten und retten, nicht retten und dann schiebt sich das hin und her, aber
Das wäre sozusagen, also dann im Ergebnis jedenfalls Rose straflos.
Ja, genau, Rose wird nicht bestraft, aber das hilft Jack auch nicht wirklich mehr.
Ja, ist schon ein bisschen tragisch, war aber ein super Film, also ich habe das schon damals mehrmals geguckt, aber mehr diesen Moment, wo dann wirklich alles oder die Katastrophe los.
Der lief ja auch eine Zeit lang wie Sissi Weihnachten immer.
Ja,
das ist aber irgendwie nicht mehr so, ne?
Ja, also ich habe ihn das letzte Mal vielleicht vor 10 Jahren gesehen.
Ja.
Also es wird mal wieder Zeit. Eigentlich könnten wir im Anschluss jetzt an dem
Podcast das ist eine gute Idee,
2 Stunden.
Ja.
Erst Titanic, dann Avatar und dann vielleicht Titanic 2.
Titanic 2.
Ja.
Gibt's auch. Und es gibt übrigens auch weitere Bootskatastrophenfilme. Also hier Poseidon und vor allem Speed 2.
Ah. Speed 2 mit Sandra
Bullock. Mit dem Schiff.
Ja, mit dem Schiff, ja. Ja, also total traurig eigentlich, weil ich bin ein riesiger Speed-Fan.
Ja.
Und Speed 1 war ja noch mit Keanu Reeves, mit der Bombe.
Ja.
Übrigens, war jetzt zwar keine Einsendung, aber ich fand das auch damals schon interessant. Wie ist das eigentlich, wenn irgendwie diese Bombe, also wer Speed nicht kennt, da geht es darum, dass jemand, ein Terrorist, eine Bombe platziert hat auf dem Bus und die wird aktiviert in dem Moment, wo der Bus über 70 Meilen pro Stunde fährt. Und sobald man sozusagen wieder diese 70 Meilen unterschreitet, geht die Bombe auch hoch. Genau. Und jetzt die Frage, ist das eigentlich dann irgendwie eine Straßenverkehrsgefährdung in mittelbarer Täterschaft, weil ich ja letztlich den Fahrer, den Busfahrer, die Busfahrerin dauernd zwinge, letztlich hier diese ganzen Verkehrsverstöße, die 7 Todsünden des Straßenverkehrs zu begehen. Problem, es gibt ja keine mittelbare Täterschaft beim 315c. Also das könnte man alles auch noch schön machen und dann wäre die Frage, wenn ich jemanden nötige zu diesen ganzen Verkehrssünden und zur Gefährdung des Straßenverkehrs, ist das dann eine Anstiftung? Also kann ich irgendwie sagen, ne, wenn ich wirklich jemanden dazu zwinge, also da kann man auch viel machen, aber nur das nur nebenbei.
Diese Einsendung hat Mustafa leider vermisst. Er hat schon so eine Tasse, deswegen.
Ich habe das so als Pseudonym eingeschickt. Hallo. Hier, wollt ihr nicht vielleicht die Speed 1-Szene machen? Ja, okay, ja. Was war die zweite Einsendung?
Die zweite Einsendung ist von Jonas Schulze. Jonas Schulze hat uns eine Szene geschickt aus einem Film, den wir beide nicht gesehen haben.
Ich kannte Magnolien aus Stahl. Aber ich kannte nicht Magnolia.
Magnolia heißt der Film und es trägt sich in der Szene Folgendes zu. Ein junger Mann stürzt, möchte sich von einem Hochhaus stürzen und tut das auch. Und das ist wohl ein 8-geschossiges Gebäude und er springt runter. Und während er das Fenster des 3. Stocks passiert,
in der Luft,
trifft ihn ein Schuss aus einem Gewehr und er stirbt, noch bevor er auf dem Boden aufprallt. Es stellt sich raus, dass dieser Schuss sich aus einem Gewehr gelöst hat, was eine Frau auf ihren Ehemann gerichtet hat.
Das waren seine Eltern.
Und das waren die Eltern des Jungen. Und die Eltern haben sich immer gestritten, gegenseitig wohl auch mit diesem Gewehr bedroht. Das war aber nie geladen, das wussten beide auch. Plot-Twist, der Junge, der sich vom Haus gestürzt hat, hat dieses Gewehr vorher geladen und hat gesagt, also wenn sie die ganze Zeit drohen, sich umzubringen, ja, dann ist mir das jetzt auch wurscht, dann lade ich diese Knarre jetzt einfach mal durch.
Wahnsinn.
Beziehungsweise ich lade sie und dann.
Ich lade sie und dann. Richtig coole Konstellation. Also das wäre so eine Konstellation, wo man sich immer so fragt.
Hätte ich ja Bock mal als Klausur zu stellen.
Genau, ne? Wirklich. Also vielen, vielen Dank eigentlich.
Vielen Dank, Jonas Schulze. Das hat auch Lust gemacht, diesen Film mal im Ganzen anzuschauen.
Auf jeden Fall. Also ich mag ja sowieso so Episodenfilme. Es scheint ja wohl ein Episodenfilm oder so mehrere unterschiedliche Geschichten zusammenzuführen. Da war ich ein großer Fan immer davon. Gab ja auch einen anderen, L.A. Crash, glaube ich, hieß der, wo auch so Einzelschicksale irgendwie erzählt wurden.
Ach, Blickwinkel, auch so in die ähnliche Richtung.
Jedenfalls, der Fall ist insofern spannend, weil er ja so ein bisschen dieses Zufallsmoment im Strafrecht zum Gegenstand hat, was wir auf unterschiedlichen Ebenen, also vor allem auf der Zurechnungsebene, atypischer Kausalverlauf, falls es bei euch zu Hause rattert, ich meine, drückt mal vielleicht kurz auf Pause und hört euch nochmal den Sachverhalt an, bevor wir das jetzt hier einfach so auflösen und denkt mal kurz drüber nach, was das alles sein kann. Ich meine, das hätten wir jetzt vorhin auch schon so sagen können, aber macht es jetzt spätestens mal jetzt, wenn ihr das nicht bisher so gehandhabt habt, was kommt hier überhaupt so in Betracht? Ich meine, wir haben ja auf der einen Seite irgendwie diesen Suizid, der Suizid findet irgendwie wie ein jähes Ende in der Luft, nämlich dadurch, dass der junge Mann da, der sich von dem vom Hochhaus stürzt, deswegen auch Hashtag Hochhaus,
Hashtag Zufall.
Zufall hatten wir, okay, ich dachte Hochhaus.
Hochhaus, stimmt.
Er wird ja dann trotzdem von dieser Patrone oder von diesem Schrotgewehr dann eben erwischt, getroffen. Und da kann man jetzt unterschiedliche Dinge anbringen. Es geht zum einen vielleicht
um Fragen der Kausalität. Gehen wir doch mal die Strafbarkeit der Mutter Frau durch,
oder? Genau. Übrigens, hier könnte man, wenn man fies ist, könnte man auch nach der Strafbarkeit des Verstorbenen selbst fragen. Natürlich wird man dann, um vielleicht das nochmal in Erinnerung zu rufen, in einem Satz klarstellen können, dass es an einer strafrechtlichen Verfolgbarkeit letztlich fehlt. Aber zum Umgang mit Toten in der Klausur, auch da gilt mal wieder, es kommt drauf an, je nachdem, wie geht der jeweilige Übungsleiter damit um und vor allem, wie ist die Klausur angelegt. Also ist das wirklich, normalerweise, fairerweise müsste man das schon in den Bearbeitervermerk aufnehmen und sagen, auch die Prüfung des Toten ist jetzt vorliegend vorzunehmen.
Aber sie kann sich natürlich auch mal Inzident ergeben.
Genau. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist eine Frage des Einzelfalls. Jedenfalls könnte man das schon so machen. Und dann könnte man natürlich zum einen anknüpfen an dieses Laden des Gewehrs, das ja der junge Mann macht und der sich dann später eben selbst tötet. Und zum anderen an den Schuss durch die Mutter, die dann ihren Sohn, der gerade dabei ist, sich vom Hochhaus zu stürzen, ihn dann irgendwie trifft,
ungewollt. Was man wohl sagen muss, das habe ich, glaube ich, eben in der Sachverhaltsschilderung gar nicht so deutlich gesagt, der Schuss löste sich. Also sie wollte nicht auf ihren Mann schießen.
Nicht mal das,
sondern, ne? Soweit ich weiß, löste sich der Schuss. Also zumindest ist das so, wie sich die Szene darstellt.
Sie ging ja nicht mal davon aus, das hast du aber schon gesagt.
Sie ging nicht davon aus, dass es geladen war.
Genau.
Also jetzt müsste man sich fragen, sie könnte maximal dann wegen fahrlässiger Tötung bestraft werden. Aber da wird man wohl schon, naja, also eine Sorgfaltspflichtverletzung können wir wohl noch annehmen. Weil wir sagen, wer mit einer Waffe rumhantiert, da kann das mal passieren. Vor allem, wenn ich mich nicht wirklich vorher informiert habe, vergewissert habe, dass sie ungeladen ist. Mhm. Würde ich sagen, davon kann man erstmal ausgehen. Da gibt es sicherlich Nuancen, Konstellationen, wenn man sagt, die ist seit 100 Jahren ungeladen und steht immer bei mir im Schrank. Wer soll da drankommen? Naja, ich würde trotzdem sagen, die Sorgfaltspflichtverletzung nehmen wir hier an. Mhm. Jetzt, wenn wir uns aber fragen, ob das Ganze objektiv vorhersehbar war, dann würde ich sagen, müssen wir uns schon überlegen, wie weit fassen wir das denn? Denn grundsätzlich ist es vorhersehbar, wenn ich mit einem Gewehr hantiere, dass dabei jemand zu Schaden kommt und auch, dass dabei jemand stirbt. Mhm. Aber wie eng fasse ich das? Denn muss ich wirklich jeden irgendwie naturgesetzlich möglichen Schaden vorhersehen? Muss ich jeden irgendwie laufenden Kausalverlauf vorhersehen können?
Ich meine, die Frage ist natürlich, wir könnten uns einen Ticken einfacher machen. Diese objektive Vorhersehbarkeit ist ja auch ein Teil der Gesamtzurechnung, also der Zurechnung zum Fahrlässigkeitstatbestand. Und wenn wir jetzt sagen, das ist ein Teil der objektiven Zurechnung, dann müssen wir uns vielleicht gar nicht damit verhalten, wenn wir nicht vorher schon die Kausalität verneint haben.
Und das können wir vielleicht machen,
ja. Also fragen wir mal erstmal nach der Kausalität. Und jetzt könnten wir natürlich uns es einfach machen, uferlose Weite der Äquivalenztheorie und so weiter. Hätte sie nicht irgendwie das Gewehr in die Hand genommen, hätte sich der Schuss nicht gelöst und dann hätte auch der Junge in der Luft nicht, wäre irgendwie hier der Sohnemann nicht getroffen worden, der gerade dabei war, sich eben herunterzustürzen.
Jetzt kommt auf jeden Fall das Bauchgefühl, das kommt bei jedem, auch wenn man weiß, wie es weitergeht mit der Conditio sine qua non Formel. Das Bauchgefühl sagt jetzt, der wäre doch sowieso gestorben.
Und zwar ein paar Sekunden später.
Ein paar Sekunden später, vielleicht eine halbe Sekunde später. Die Conditio sine qua non Formel sagt ja, eine Handlung ist dann kausal für den Erfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass dieser Erfolg dann entfiele.
In seiner konkreten Gestalt.
In seiner konkreten Gestalt. Und wenn wir das jetzt auf diesen Fall anwenden würden, in Reinform, dann sagen wir, ohne diesen Schuss wäre er nicht gestorben, dann wäre der Schuss kausal, aber er wäre ja gestorben, denn er hat sich ja vom Hochhaus gestürzt. Jetzt müssen wir aber bei der Anwendung der Conditio sine qua non Formel eine Einschränkung machen, und zwar insoweit, dass hypothetische Reserveursachen, hypothetische Kausalverläufe nicht mit einbezogen werden.
Insofern überholt also der Schuss, wenn er auch ungewollt war, als Kausalverlauf oder der dadurch in Gang gesetzte Kausalverlauf, den durch den Sohn selbst in Gang gesetzten Kausalverlauf.
Genau. Vorsicht, Klausur. Da wird dann gerne mal geschrieben, ohne vorher mit Conditio sine qua non irgendwie zu argumentieren, haha, hier könnte ein Fall der überholenden Kausalität vorliegen. Und da ist es dann so, dass man das so und so löst. Systematisch richtig ist, dass man die Conditio sine qua non Formel anwendet, dass man sich irgendwie zu der hypothetischen Reserveursache verhält und dass man dann sagt, das ist hier nämlich so eine Konstellation der überholenden Kausalität, aber das ist keine Gruppe, die man mit einem Obersatz prüft und dann sagt, man macht das so und so. Das kann man vielleicht machen, aber systematisch richtig ist es eigentlich, von der Formel, die man hat, dann auf die Lösung zu schließen. Ansonsten ist es mehr so auswendig gelernte Fallgruppe.
Ja, halten wir aber jetzt jedenfalls mal fest, dass hier eine Kausalität nach der Conditio sine qua non Formel bejaht werden könnte.
Würde ich sagen.
Ja, und dann bräuchten wir eine objektive Zurechnung. Und wir haben schon gerade angedeutet, dass die objektive Vorhersehbarkeit Teil der objektiven Zurechnung ist, aber wir haben auch schon, oder wir kennen noch aus dem, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen hoffentlich noch aus dem GK1 schon die Fallgruppen der objektiven Zurechnung. Und wenn eben so etwas Zufälliges, etwas Atypisches passiert, dann sollte man eben daran denken, dass gerade die objektive Zurechnung dafür da ist, auch die uferlose Weite der Conditio sine qua non Formel einzuschränken, so eine Art ja, normative Wertungsebene einzubringen, kann ich das noch sozusagen als Werk der Mutter betrachten, wenn da sich irgendwie der Schuss löst und in der Luft, ja, der Sohn getötet wird, der gerade dabei war, sich vom Hochhaus zu stürzen. Und das würde ich sagen, das liegt nicht mehr, sage ich mal, innerhalb dessen, was man sozusagen nach allgemeiner Lebenswahrscheinlichkeit da dem Täter oder der Täterin in Rechnung stellen kann. Also das ist für mich vollkommen atypisch, dass man irgendwie, dass sich ein Schuss löst und plötzlich genau dieser Schuss, der aus dem Fenster sozusagen, die Munition da, die da aus dem Fenster fliegt, dass sie da jemanden erwischt, der gerade dabei ist, sich selbst zu töten. Also
ja, also würden wir sagen, im Bereich der objektiven Vorhersehbarkeit.
Oder eben im Rahmen der objektiven
Zurechnung. Oder, ja,
also je nachdem, ja, ob man eben sagt, das ist schon Teil der objektiven Zurechnung. Man könnte eben auch unmittelbar einen atypischen Kausalverlauf annehmen. Wenn es eine Vorsatztat wäre, dann, ne, dann hätten wir die Schwierigkeit, dass die Rechtsprechung, die ja die objektive Zurechnung nicht explizit anerkannt hat, das über den subjektiven oder die subjektive Zurechnung machen würde.
Aber das haben wir ja hier
das nicht. Das haben wir hier nicht. Und deswegen würde man wohl das entweder über die objektive Vorhersehbarkeit machen oder zumindest oder schon auf der Ebene der objektiven Zurechnung, nämlich beim atypischen Kausalverlauf. Die Besonderheit, die hier ja auch hinzutritt, wäre, dass man noch sagen könnte, naja, der Sohn, der stürzt sich ja hier selbst vom Hochhaus runter, liegt hier nicht vielleicht sogar eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor? Da hätte man wieder die Schwierigkeit, dass man sagt, naja, die Gefährdung bezieht sich ja wirklich auf den suizidalen Akt, also nämlich auf den Bordstein zu fallen und eben dabei umzukommen und nicht irgendwie in der Luft von irgendwelchen Patronen getroffen zu werden. Eine Sache noch vielleicht in dem Zusammenhang, wenn die da irgendwie das jede Woche so gehandhabt haben, dass sie da streiten und sie nimmt die Waffe in die Hand, dann würde ich auch wirklich nochmal über die objektive Sorgfaltspflichtverletzung nachdenken. Oder zumindest auf die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung, weil wenn das jahrelang so war, dass die Waffe auch nie geladen war, dann könnte man schon an diese objektive und subjektive Vorhersehbarkeit / eben Sorgfaltspflichtverletzung anknüpfen, wenn die gar nicht wusste, dass beispielsweise überhaupt irgendwelche Patronen verfügbar waren und so weiter und so fort. Also woran wir denken könnten, ist hier ein Verstoß wegen unausreichender Sicherung gegen das Waffengesetz. Wir hatten ja schon ähnliche Fälle hier beim Amoklauf von Winnenden etwa, hat das ja auch eine Rolle gespielt, inwiefern das eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit dann auch begründet und so weiter. All diese Fragen spielen hier keine Rolle. Interessant ist noch, und das vielleicht noch zum Schluss zu dieser Konstellation, er hat ja die Waffe geladen, also derjenige, der dann ja vom Hochhaus heruntergesprungen ist, hat er sich womöglich wegen Mord in mittelbarer Täterschaft oder versuchten Mordes in mittelbarer Täterschaft oder versuchten Totschlags in mittelbarer Täterschaft strafbar gemacht?
Ich würde sagen, er hat unmittelbar angesetzt. Er hat das Ding geladen, er wusste genau, die streiten sich, oder zumindest wusste er, früher oder später streiten sie sich wieder, hat das Ganze aus der Hand gegeben. Er wollte ja auch, also er wollte ja auch eine Handlung vornehmen, nach der es ihm dann unmöglich war, noch irgendwelche Dispositionen rückgängig zu machen. Und insofern würde ich sagen, ja, es war nur noch eine Frage der Zeit. Und ich würde auch sagen, dass das Ganze konkret genug ist, auch wenn er nicht weiß, ob jetzt Person A Person B erschießt oder andersrum.
Ja, das ist ja der
Witz. Und er nutzt das Defizit aus, dass keiner von beiden eben wüsste, dass sie oder er tatbestandsmäßig handelt.
Ja, das ist ja letztlich auch der Witz bei der beim Versuch der mittelbaren Täterschaft, dass wir eben sagen, bei der mittelbaren Täterschaft haben wir immer eine gewisse Vorverlagerung der Strafbarkeit, damit auch eine Vorverlagerung des unmittelbaren Ansetzens. Das ist ja im Einzelnen umstritten, ab wann man unmittelbar ansetzt, aber du hast es schon richtig gesagt, so nach herrschender Meinung, die geht ja den Mittelweg und sagt, wenn ich eben das Geschehen aus der Hand gelassen habe und wenn es dann letztlich so ist, wenn der Fall jetzt zugelagert werde, dass er eben diese Falle stellt und dann irgendwie das Haus verlässt und damit rechnet, dass sie noch im Laufe des Tages sich streiten werden, also jetzt nicht wie in unserer Konstellation, dann hätten wir eben auch letztlich kein Problem, ein unmittelbares Ansetzen anzunehmen. Wie das dann mit den Mordmerkmalen ist, das brauchen wir an dieser Stelle nicht zu vertiefen. Der Schwerpunkt würde in solch einer Konstellation eben infolge dieses Zufallsmoments und der interessanten Konstellation eher eben in den Bereichen der Kausalität und objektiven Zurechnung liegen. Aber nochmal vielen Dank.
Also ja, danke nochmal, super schöne Jonas Konstellation. Schulze, super Einsendung, wie alle drei, die wir ausgewählt haben, muss man ehrlich sagen. Jetzt kommt eine von Clara Labus. Clara Labus hat uns einen Ausschnitt aus einer Episode der Serie Der Tatortreiniger geschickt. Und diese Episode trägt den netten Namen
Currywurst.
Currywurst. Gehst du in eine Stadt, was macht dich da satt? Und In dieser Szene passiert Folgendes. Also es gibt eine kleine Vorgeschichte. Der Tatortreiniger findet einen 5-Euro-Schein. Und dieser 5-Euro-Schein gehört zu einem Kunstwerk. Dieses Kunstwerk besteht aus 3 Geldscheinen, die jeweils vom Künstler signiert sind. Er findet einen dieser Geldscheine, der wohl aus diesem Kunstwerk runtergefallen ist, nimmt ihn mit, geht ans Bütchen, kauft eine Currywurst mit Pommes dabei, dann geben sie gleich 2 und zahlt die. zahlt die mit diesem 5-Euro-Schein und auch die Dame am Bütchen, die weiß nicht, dass das ein Kunstwerk ist.
Ist das süß.
Gruß geht an der Stelle raus an all unsere Hörerinnen und Hörer im Ruhrgebiet, an alle natürlich, alle anderen natürlich auch. Und die Frau gibt da diesen 5-Euro-Schein als Wechselgeld an jemand anderen und die Szene geht dann los, dass der Tatortreiniger zurück in diesen Ort kommt, wo dieses Kunstwerk war. Dieses Atelier. Und sieht dann, wie die Ateliermitarbeiterin dieses Kunstwerk gerade an eine andere Person verkauft, mit dem Geldschein drin, mit einem signierten Geldschein drin. Alle 3 sind da. Und er stellt also offensichtlich fest, dass sie da eine Fälschungshandlung vorgenommen haben muss. Und die dritte Person kauft aber dieses Kunstwerk, geht damit weg. Im Nachgang bringt dann noch die Currywurstverkäuferin diesen Schein wieder, aber das tut eigentlich für die Strafbarkeitsbeurteilung nichts mehr zur Sache. Runtergebrochen heißt es also, die haben salopp gesagt, dieses Kunstwerk gefälscht, beziehungsweise die Ateliermitarbeiterin hat das gefälscht, das Ganze dann auch verkauft, also veräußert, und der Tatortreiniger hat das mitbekommen. Mhm. Nachdem er übrigens vorher mit diesem Schein, da könnte man ja schon, geht ja schon das erste da los, Unterschlagung, Achtung, was mit den 5 Euro, ne?
Ja. Das frage ich mich auch immer, man denkt ja bei 5 Euro, was. Ja. Ich frage immer die Leute, gibt man das im Fundbüro ab oder was macht man mit diesen 5 Euro?
Es ist interessant, weil man liest ja gerne mal in so, ich komme ja aus dem Landkreis München und da gibt es in den einzelnen Gemeinden immer so das Gemeindeblatt und da steht dann auch immer, Dinge wurden gefunden, ein Schlüsselbund, ein Handy und 5 Euro in bar. Ja, und ich weiß immer nicht, was passiert, wenn man hingeht und sagt, das sind meine 5 Euro. Wie will man das beweisen, dass die 5 Euro sind?
Also für 5 Euro, ja, okay.
Vielleicht, weil die Unterschrift dieses Künstlers drauf sind.
Aber. Na, da kann man es ja so machen, aber ich meine, im Allgemeinen ist das schon schwierig, wenn sich das irgendwie rausstellt, wenn das irgendwie jemand beweisen könnte und der hat da irgendwie Zeugen, dass er irgendwie erzählt, heute, mir würde das ja wahrscheinlich gar nicht auffallen, aber ich habe auch fast nie Bargeld dabei, deswegen kann mir das gar nicht passieren. Aber wenn es mir passieren würde, dann würde es mir wahrscheinlich auch nicht auffallen. Und dann hätte ich auch gar keine Zeugen, die mir dann irgendwie sagen, ja, du hast doch erzählt, dass du letzte Woche 10 Euro verloren hast. Aber ich denke mal, bei größeren Beträgen kann man das sicherlich irgendwie auch direkt dokumentieren. Klar. Wenn man wirklich sagt, okay, ich war irgendwie mit 500 Euro unterwegs und dann haben da irgendwie 4 Geldscheine gefehlt, was auch immer. Jedenfalls bei diesem 5-Euro-Schein würden wir wohl sagen, wenn das irgendwie auf den Boden des Ateliers gefallen ist, dann hätten wir sogar schon erstmal Schwierigkeiten im Hinblick auf den Gewahrsamsbruch. Also, dass das fremd ist, ist klar, dass das Geld jemand anderen gehört und zwar hier als Teil sogar eines Kunstwerks, was übrigens dann der Täter nicht weiß. Spielt aber keine Rolle, das wäre dann eine Art unbeachtlicher Ero in Objekto. Wir erinnern uns an den graduellen Tatbestandsirrtum.
Genau.
Exakt. Das wäre nämlich hier dann wieder zu bejahen oder gegeben.
Wobei man auch noch sagen kann, vielleicht sogar noch gewahrsam in diesem Atelier, dann könnte man auch noch auf die Idee eines Diebstahls
kommen. Ja, es wäre dann sogar ein Diebstahl, weil wir dann wirklich sagen könnten, wenn wir so einen sozial-normativen Gewahrsamsbegriff wieder zugrunde legen, dass dann, wenn die Dame da, die an dem Atelier arbeitet, weiß, es muss hier irgendwo noch rumliegen eigentlich, und das ist nicht verloren gegangen in diesem Sinne, dann liegt eben auch keine Fundunterschlagung, sondern womöglich sogar ein Diebstahl vor. Und wir können nicht von einem Fund im BGB rechtlichen, also im zivilrechtlichen Sinn ausgehen, das dann zu einer Veränderung der Eigentumslage
führt. Achtung, so richtig nerdy Juristenflirt.
Schatz,
mein 1040.
Mein Schatz.
Ah, mein Schatz, oh Gott. Also, sollte irgendjemand damit wirklich mal zum Erfolg gekommen sein, schreibt uns das bitte, weil ich glaub's nicht.
Ja, ich habe auch mal sowas Ähnliches mit Strafrecht gemacht. Ich habe irgendwie gesagt, ich bin nur limitiert akzessorisch, also beschränkt abhängig von meinen Eltern.
Ja?
Ja, aber das kam auch nicht so gut an. Ich weiß nicht, was ich hier sage. Der kam spontan.
Ja, und sehr flach.
Naja, jedenfalls, lassen wir mal den Tatortreiniger in Ruhe. Also gehen wir mal davon aus, selbst wenn der irgendwie hier Wegnahmevorsatz hat, und dann wäre es in seinen Augen ja nur ein geringwertiger Diebstahl. Auch das wäre übrigens interessant aus der Perspektive des 248c, weil geringwertig ist das Teil ja dann doch nicht, weil es Teil eines Kunstwerks ist. Also auch da, nicht 248c, Entschuldigung, 248a, also beim Diebstahl geringwertiger, ja, Sachen, denn dann käme es ja trotzdem auf die objektive Geringwertigkeit oder Nicht-Geringwertigkeit an. Wenn wir sagen, das ist Teil eines Kunstwerks und das Gesamtkunstwerk ist irgendwie 5.000 Euro wert, ja, und dann werden wir Schwierigkeiten haben, diesen Geldschein nur als Geldschein zu betrachten, sondern müssten da vielleicht dem irgendwie einen höheren wirtschaftlichen Wert zukommen lassen.
Das wäre eigentlich eine Steigerung dessen, was wir mit dem Geld ohnehin schon machen, denn der materielle Wert, also absolut, der Materialwert des Geldscheins ist ja auch weniger.
Ja, und da könnte man aber auf der anderen Seite natürlich sagen, naja, was ist ein Geldscheinwert, der nicht mehr Teil eines Kunststücks ist, aber auf dem irgendwie eine Unterschrift drauf ist?
Ja.
Das ist dann auch wieder die Frage. Also da könnte man dann auch, aber gut, lassen wir all das mal weg.
Gehen wir mal zu dem, was die Galeristin dann gemacht hat. Denn sie hat die Unterschrift des Künstlers so ein bisschen geübt. Das sieht man auf so einem Papier, das sieht auch der Tatortreiniger, hat das dann auf diesen Geldschein, auf einen 5-Euro-Schein, der schön glatt und sauber gebügelt war, übertragen. Und hat dann eben eine Interessentin das Kunstwerk im Ganzen so verkauft und dann übereignet.
Bevor wir jetzt sozusagen zum Betrug gehen, der sich hier so aufdrängt, würde ich kurz nochmal auf die Urkundenfälschung gehen wollen.
Ja, finde ich gut, weil ich nämlich grundsätzlich sagen würde, Moment mal, setzt da die falsche Unterschrift unter dieses Kunstwerk, und das ist eigentlich eine Urkundenfälschung. Aber,
also man muss schon nochmal differenzieren. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, dass jedes Kunstwerk auch zugleich eine Urkunde ist. Wir könnten schon drüber nachdenken, ob ein Kunstwerk eine Gedankenerklärung beinhaltet. Dann könnten wir drüber nachdenken, inwiefern das irgendwie zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt ist und inwiefern das Ganze dann auch seinen Aussteller erkennen lässt. Die Rechtsprechung ist da relativ, ich will mal sagen, extensiv, was das angeht. Also sobald das Kunstwerk signiert ist, also den Aussteller erkennen lässt, wird dann wohl auch von einer Urkundeneigenschaft ausgegangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wie ist das mit der Signatur? Also muss es wirklich eine Signatur sein oder genügt eben die Unterschrift? Und wie sieht es eben aus, wenn die Unterschrift Teil des Gesamtkunstwerks ist?
Exakt.
Auch da könnten wir nochmal drüber diskutieren.
Denn hier hat ja die Unterschrift nicht nur dieses, Achtung, das ist mein Werk, Funktion, sondern auch die Funktion, überhaupt erstmal das Ganze zum Kunstwerk zu erheben.
Genau. Also jedenfalls sah das in dieser Folge so aus, weil ja dann auch dreimal, glaube ich,
unterschrieben hat. Genau, auf jedem Geldschein war einmal die Unterschrift.
Deswegen hätte ich mich schon gefragt, ist das überhaupt jetzt hier die Signatur oder ist das eben Teil des Kunstwerks? So oder so, selbst wenn wir eben im Ergebnis eine Urkundenfälschung verneinen würden, könnten wir immer noch über den 263 StGB nachdenken. Und da würde ich meinen, ist es relativ unproblematisch, wenn man ausdrücklich über die Echtheit des Kunstwerks täuscht. Interessant wäre es dann nochmal im Hinblick auf den Vermögenswert, Schrägstrich, also den Vermögensnachteil, Vermögensschaden, wenn da irgendwie dieses Werk zum Teil ja auch trotzdem von diesem ursprünglichen Künstler stammt, führt das nicht dann zu einer gewissen Kompensation oder ist sozusagen das Gesamtkunstwerk nur dann eben überhaupt etwas wert, wenn es insgesamt von diesem Künstler herrührt?
Ja, und vor allem, wie ist das eigentlich, wenn die Person, die dieses Kunstwerk kauft, ja glaubt, ein echtes Kunstwerk zu haben? Mhm. Da muss ich immer auch spontan an diesen Fall Beltracchi denken. Mhm. Wolfgang Beltracchi hat Bilder gefälscht, aber der hat nicht 1:1 Kopien gefälscht, sondern der hat sich den Stil verschiedenster Maler angeeignet, hat dann diese Bilder hat neue Bilder in diesem Stil gemalt, hat dann gesagt, die sind verschollen, aufgetaucht, und Galeristen und auch die neuen Eigentümer, die dann das Bild gekauft haben, die waren ja eigentlich auch glücklich, die haben ja eigentlich auch gedacht, sie haben einen echten, und dann ist, also natürlich ist das nominell und ein anderer Wert, weil, also wenn alle wissen, was wirklich los war, aber in dem Moment glauben sie ja, also ich möchte das auf keinen Fall rechtfertigen, ist klar, aber die glauben ja, sie haben einen echten und sind glücklich, und der Verkäufer ist auch glücklich.
Ja, gut, auch da, glaube ich, könnte man eine komplette eigenständige Einheit dazu machen zum Thema Kunstfälschungen. Ich würde mal sagen, sogar da habe ich übrigens einen Spezialisten im Kopf, also nicht einen Kunstfälscher, aber eine Person, die dazu promoviert hat. Also könnten wir uns mal überlegen.
Können wir mal machen.
Ja, also es bleibt festzuhalten, wir haben auf der einen Seite beim Tatortreiniger selbst diese potenzielle Unterschlagung, Schrägstrich den Diebstahl, und beim Bei der Galeristin käme eben neben der Urkundenfälschung noch ein Betrug in Betracht. Natürlich könnte man das auch alles nochmal aufdröseln, ja, aber dafür ist jetzt auch, glaube ich, keine Zeit mehr.
Nein, ich würde sagen, man kann sonst zu jedem Fall kann man ja,
ja, ja,
noch stundenlang was sagen.
Es sind auch einige andere Fälle ja noch durchgerutscht, muss man sagen.
Bei zwei war es ganz knapp, die, glaube ich, lagern wir aber in mal extra Folgen aus, weil es da einfach sehr, sehr viel dazu zu sagen gibt und weil das sehr grundsätzliche Fälle sind. Vielen Dank an der Stelle an Tim Breuer für eine Einsendung, die sich ein bisschen mit Rettungsfolter beschäftigt. Mhm. Und vielen Dank auch an Franzi Stelzer, die uns mit einer eigentlich sehr großen Frage, Strafbarkeit im Zusammenhang mit dem Transplantationsgesetz, mit Schummeleien auf Transplantationslisten, was geschickt hat. Die beiden bekommen einen kleinen Trostpreis. Da werden wir uns auch mit den beiden in Verbindung setzen. Das wird zwar keine Espresso-Tasse, aber irgendwas lassen wir uns da schon ein. Ich habe da schon was im Kopf.
Sehr schön. Ja, und jetzt wäre normalerweise die Stelle, wo wir zur Crema kommen. Aber heute, wissen wir ja, war das so eine besondere Folge und doch sehr viele heterogene Fragestellungen, sodass wir dieses Mal auf solch eine didaktische Zusammenfassung verzichtet haben. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft weiterhin auf die Crema verzichten würden, um Gottes Willen.
Auf keinen Fall.
Ja. Aber trotzdem können wir den Sound einspielen. Mach mal.
Ich glaube, die Maschine ist kaputt. Aber das Interessante ist, und das ist jetzt kein Witz, in unserem Programm, mit dem wir das aufnehmen, sieht das, was du gerade gemacht hast, aber meine Lache wirklich auch. So aus. Es sieht wirklich so aus wie die Crema, wenn wir die einsetzen.
Schau.
Wirklich.
Wir machen das jetzt dann.
Wir zeigen das dann. Ja.
Okay, genau. Cool.
Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind heute ein bisschen länger als sonst, aber dafür war es heute auch so ein bisschen
umso langweiliger.
Genau. Also nochmal danke an alle, die was eingesendet haben. Wir haben uns wirklich gefreut wir haben uns nicht leicht getan bei der Auswahl. Vielen, vielen Dank.
Und wir freuen uns echt über das positive Feedback, das die ganze Zeit kommt.
Wirklich.
Das motiviert ungemein. Vielen Dank nochmal, sag ich mal, für die Nachrichten und ja, macht's gut.
Vielen, vielen Dank.
Bleibt gesund.
Schreibt uns weiter gerne an japodcast@fallen.de oder eine Direct Message auf Instagram @räuberischerespresso. Wir freuen uns wirklich immer, von euch zu hören, mit euch in Kontakt zu treten. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.